Ja, schön, dass ihr dabei seid, schön, auch wenn Sie im Internet zugeschaltet haben und uns gemeinsam mit uns jetzt diesen Sonntagmittag verbringen, um zu hören, ja, was Gott uns vielleicht zu sagen hat, was er mir aufs Herz gegeben hat. Vielleicht erwartet jemand heute den Ulrich Langenberg, der steht auch im Blickpunkt, aber der steht nicht vor euch. Ich bin der Rainer Hückelhofen, gehört zur Leitung auch dieser Gemeinde, bin Diakon für Mission und vertrete ihn gerne, weil der auch gerade eine persönliche Art von Gottesdienst mitmacht. Ja, ich habe ein bisschen gerungen diese Woche mit dem Thema, bin relativ kurzfristig jetzt eingesprungen für den Ulrich und ja, habe mich gefragt und habe mich berühren lassen und da kam die Frage auf, besonders zu unserem Thema, was wir heute sagen, gute Gewohnheiten, die einen weiterbringen, die einen nach oben bringen, kann ein Mitleid weiterbringen, kann Mitleid jemanden nach oben bringen? Also nicht nur vielleicht derjenige, für den man Mitleid hat, sondern einen persönlich, wenn man Mitleid hat. Und zuerst mal subjektiv kam ich zu der Idee, ja, erstmal tut es ja weh, wenn man mitleidet mit jemandem, dann hat man Schmerzen. Da möchte ich jetzt kurz mit einem Gebet starten und würde bitten, euch dazu aufzustehen, weil ich habe ehrlich gesagt diese Woche Mitleid empfunden. Und zwar, ich nenne jetzt nur die Vornamen, die Susanne ist nicht bei uns, ja, weil die leidet gerade, ja. Weil die hat zurzeit kein Immunsystem, die hat keine Kraft. Ja? Und auch der Stefan Purder, der Stefan ist nicht da, der leidet auch gerade und auch unser Bruder Gerd ist nicht da. Sie sind aber alle noch lebendig. Ja? Und ich möchte gerne jetzt kurz für die einzeln beten, dass wir jetzt vor dem Herrn eintreten für die. Vielleicht schaut ihr auch gerade zu, wenn ihr das könnt. Mich würde es sehr freuen, lasst euch berühren. Aber wir wollen jetzt persönlich einfach diese Predigt, bevor ich anfangen und für euch eintreten vor dem Herrn. Herr Jesus, ich danke dir für die Susanne, dass du sie wunderbar geschaffen hast, wie sie ist. Aber sie hat im Moment keine Abwehrkräfte. Und deswegen befehlen wir in deinem heiligen Namen, Herr Jesus, jetzt deine Kraft auf sie, die größer ist als unsere Kraft, dass sie wieder aufgebaut wird zum Ruhm und Ehre von dir und dass sie noch Zeugnis ist für viele Jahre und für viele Menschen. Und genauso bitte ich dich für den Stefan, der da niederliegt, der auch nicht hochkommt. Herr, dass du auch seine Krankheit nimmst und umwandelst in Kraft und Stärke und einen Lobpreis in Ewigkeit zu deiner Ehre und zum Zeugnis für viele. Und das Gleiche auch für den Gerd, der nicht gestorben ist, der wieder zu Hause ist, aber der noch ganz schwach ist. Aber er ist wieder da. Herr, auch in dieses Buch des Lebens, was von dir so viele Jahre bezeugt hat, ist nicht zugeschlagen und ist noch offen. Und auch dieses Buch soll noch von dir berichten, von deinen großen Taten für lange gute Zeit zu deiner Ehre, Herr Jesus. Amen. Ja, Mitleid war vielleicht auch der Anfang einer Geschichte einiger von euch, die heute hier sind. Ja, ich sehe zumindest einige Gesichter aus fremden Ländern und wir haben ja vor einigen Jahren hier eine Flüchtlingswelle gehabt und dieses Mitleid hat auch Menschen bewegt und das habe ich auch mitbekommen. Und da gab es Menschen dabei, die haben gesagt, da können wir gar nichts machen. Da kommen jetzt 1 Million, da ist nichts für uns zu tun, das ist zu groß und das ist zu viel. Aber wenn ich ehrlich bin, da gab es dann Leute, die haben sich trotzdem nicht entmutigen lassen. Sie haben gesagt, wir fangen erst mal an. Ja? Wir gucken nicht auf die Millionen, sondern gucken auf die, die vor uns sind. Und da gab es Leute und auch durchaus schon gereifte, ältere Persönlichkeiten in unserer Gemeinde, die sich in diese Flüchtlingsarbeit eingebracht haben. Und wenn ihr letzte Woche dabei wart um die gleiche Zeit, da haben wir ein ganz großes Fest gefeiert. Da hatten wir eine Taufe und 8 von 12 Täuflingen waren Flüchtlinge. Und wenn ich ehrlich bin, da hat sich das Mitleid doch gelohnt. Natürlich sind die 8 Täuflinge vielleicht die Gesegneten, werdet ihr sagen. Aber ich sage euch, ich habe in die Gesichter derer geguckt, die das erste Mal hier empfangen haben in die Gemeinde. Und ich habe nur ein Strahlen gesehen, ein großes Strahlen. Und es ist eine große Belohnung. Und ich muss auch sagen, es ist auch wunderbar zu sehen, wenn der Arbeit Mühe auch lohnt. Häufig sehen wir irgendwo und sehen nicht die Ernte. Das ist Frust, das kommt tatsächlich vor, das gibt es auch. Aber es hat ja auch Jahre gedauert von der Flüchtlingsarbeit des Anfangs, bis hier die ersten Menschen getauft werden. Und jetzt sind es viele. Und wir freuen uns darüber. Und dazu möchte ich aus Jesaja 61 den Vers 1 lesen, weil da steht in Gottes Wort, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten, und ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, hier bin ich, hier bin ich. Viele dieser Flüchtlinge kamen aus einem Land, da war der Jesus entweder nicht bekannt oder er wurde verfolgt. Wir sind hier hingekommen und haben diesen Gott kennengelernt. Und der Herr Jesus hat sie nicht persönlich angerufen, aber sie sind zu ihm gekommen, weil sich einige Leute hier aufgemacht haben, ihn hinzubringen. Und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für. Und ich sage euch, seid herzlich willkommen. Und wenn ihr oder sie zuhört, aus dem Flüchtlingsheim vielleicht, auch im Internet, kommt auch gerne sonntags hier vorbei. Wir freuen uns einfach, wenn die Gemeinde hier aktiv noch größer ist, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern können und auch miteinander beten können. Ich möchte jetzt zu einer anderen Geschichte in der Bibel kommen, und zwar aus dem Alten Testament zu Nehemia. Der Nehemia ließ sich auch bemitleiden, und ich möchte dazu das Kapitel 1 lesen. Wenn die Bibel hat, der kann das gerne mit nachschlagen. Ich lese das Kapitel 1 jetzt ganz vor und noch den ersten Vers aus Kapitel 2. Das Kapitel ist überschrieben um Nehemias Trauer um Jerusalem und sein Gebet. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev. Kislev ist Herbst gewesen, Herbstzeit, im 20. Jahres, als ich zu der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda, und ich fragte sie, wie es denn den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sie sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems, die liegen zerbrochen. Und seine Tore sind vom Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid, tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und sprach, ach Herr Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt von dir bete, Tag und Nacht, für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben, und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben, die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, dass du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich auch, wenn ihr versprengt wäret bis an das Himmelsende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich gewählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knechte heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Und im Monat Nissan des 20. Jahres des Königs Artaxerxes, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihm dem König, und ich stand traurig vor ihm. Die Geschichte fängt im Herbst an. Ja, Kislev, das war Herbst, und Nissan, das war Frühling. Ja, nur um mal die Zeitspangen zu sehen, was hier in diesen Versen zwischen ein halbes Jahr ungefähr liegt zwischen diesen Versen. Und der Nehemia, der kriegt Besuch von seinen Brüdern aus Jerusalem. Und der Nehemia selbst, der war Mundschenk beim König Artaxerxes, der hat Jerusalem überhaupt nicht gesehen. Das war ungefähr 445 vor Christus, und Israel gehörte zu dieser Zeit zum Persischen Reich. Ja, hier ihr Perser, das gehörte seinerzeit mal dazu und war entsprechend besetzt. Das waren die Ausgangssituationen. Was hat der Nehemia gemacht? Er hat erstmal zugehört, weil da seine Brüder kamen. Und der war Mundschenk. Wer nicht weiß, was ein Mundschenk ist, der Mundschenk ist man könnte Vorkoster des Königs sagen, das ist aber nicht genug, um das auszudrücken. Ein Mundschenk ist jemand, der ganz nah beim König ist, ja, der ihn also ständig versorgt, der aber auch die Launen und Nöte des Königs ertragen muss und der dafür auch sorgen muss, dass der König bei guter Laune bleibt, dass die Abläufe alle gut funktionieren. Er war also bei diesem König relativ hoch angesehen, hatte also eine sehr gute und vor allen Dingen eine gesicherte Stellung. Und im Vergleich zu seinen Geschwistern in Jerusalem war der sehr gut versorgt und musste also keine Schmach erdulden, sondern ganz im Gegenteil, hatte am Hof einen sehr guten Ruf. Es ging ihm also gut. Man würde sagen, bei uns durchaus gehobener Mittelstand und drüber in Deutschland, wenn wir das mal sehen. Also jemand, dem wirklich gut geht, der rundum versorgt ist. Und in so einer Situation fühlt man sich ja vielleicht auch ganz wohl und kann natürlich auch da bleiben, ja. Auch wenn man vielleicht hört, dass jemand, der für ihn jetzt physikalisch auch sehr weit weg ist in Jerusalem, da Schmach leiden muss. Aber der Nehemia lässt sich zuerst mal berühren. Er hat Mitleid, er hört sich die Geschichte an. Und hier steht überhaupt nicht, ob die Brüder jetzt geblieben sind oder wieder gegangen sind, sondern hier geht es weiter mit dem Nehemia. Was der Nehemia als nächstes macht auf seinem Weg, der Sorge, die er jetzt trägt, er vergräbt die sich nicht in sich und bleibt frustriert beim König sitzen, sondern er fängt damit zu arbeiten an. Und zuallererst geht er ins Gebet, er betet und fastet, das steht hier, das hat er erstmal gemacht. Ja? Das ist sehr wichtig für uns, weil wenn wir Mitleid haben und wir haben einige in unserer Gemeinde, die so ein Herz für andere haben, die auch schnell mal die Sorgen eines anderen aufnehmen, es gibt da so Typen, da besteht die große Gefahr, dass man das Mitleid sich persönlich aufbürdet. Und wenn ich das Mitleid eines jeden, den ich persönlich kenne, aufbürde, muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann ich das irgendwann nicht tragen. Zumal ich das Problem des anderen eh nicht tragen kann, weil es ja sein Problem nicht und nicht meins. Und er macht hier genau das Richtige, nämlich er geht vor Gott mit diesem Mitleid und trägt es und fastet und bewegt es ja auch vor dem Herrn. Und daraus bekommt er eine Erkenntnis und das ist sehr interessant. Er bekommt die Erkenntnis, warum es seinen Brüdern und dem Volk so schlecht geht. Weil was hier in der Verheißung steht, in dem Vers, ja, dass Gott die Völker zerstreuen wird, wenn sie ihm nicht gehorsam sind, das ist hier an dieser Stelle schon längst geschehen. Ja? Die ersten verstreuten und versprengten Israeliten kommen nach Jerusalem zurück, aber die Feinde hatten die Stadt längst dem Erdboden gleichgemacht. Da stand kein Stein mehr auf dem anderen, die Mauern waren zerstört, die Tore waren einfach verbrannt. Und wenn dann ein versprengtes Volk in einem besetzten Gebiet in seine Stadt zurückkommt und diese Stadt ist offen und zerstört, also man kann weder vernünftig darin leben, noch kann man sich da schützen, dann ist man, wie hier steht, halt der Schmach der Feinde ausgeliefert. Wenn du schutzlos irgendwo stehst und keine Handhabe hast, dann wirst du nichts tun und dann bist du auch keine Gefahr für die Feinde und solange lachen die Feinde auch über dich und werden dich spotten und ausnutzen und ausbeuten. Und das war die aktuelle Situation hier in Jerusalem. Aber die Erkenntnis Nehemias war, dass es eine Sünde gab im Volk und auch in seinem eigenen Haus, so auch bis zu seinem Haus des Vaters. Und das bekennt er vor dem Herrn. Und das Wunderbare ist, was er da macht, was ihn dann schon mal ein ganzes Stück weiter nach oben bringt, ist, er bekennt die Sünde. Und als zweites, was ganz wichtig ist, er stellt sich auf das Wort Gottes. Und das sollten wir auch tun mit allem, was uns persönlich bewegt. Weil er schreibt ja auch hier, wer sich zu dem Herrn bekehrt, weil das Gott auch ausgesprochen hat, diese Verheißung, dann wird er sein Volk sammeln aus allen Enden der Erde und wird sie wieder zurück an den Ort bringen, wo er verherrlicht werden will. Und darauf stellt sich der Nehemia ein. Und dann fängt er erst an zu überlegen, was er denn weiter tun kann. Und was er tun will, ist ein Plan, der reift in seinem Herzen, in seinem Kopf, nämlich nach Jerusalem zurückzugehen und die Stadtmauer und die Stadt wieder aufzubauen. Und das meint er damit im Abschluss des ersten Kapitels, wenn er sagt, und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, damit meint er den König Artaxerxes, denn ich war der Mundschenk des Königs. Und als Mundschenk bist du 100% abhängig vom König. Wenn du irgendwas falsch machst und der König verwirft, kann er dich auch sofort zum Tode verurteilen. Also die Abhängigkeit war wirklich 1:1. Und wie ich euch eingangs erklärt habe, war diese Funktion des Mundschenks, nahe beim König zu sein, es war halt eine hohe Stellung und er war auch schon jahrelang da. Das heißt, der König hat ihn jetzt sehr geschätzt. Und jetzt versetze dich mal in die Situation von dem Nehemia. Ja? Du planst, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Dafür wirst du wohl deinen König verlassen müssen, weil Jerusalem war weit, weit weg von da, wo er jetzt ist. Ja? Und mit dem Anliegen gehst du zu deinem König. Ja, das ist so, wie soll man sagen, ich hatte mal einen Job früher, mein allererster, und in dieser Branche oder bei diesem Chef war es üblich, wenn einer gekündigt hat, dann konnte der sofort zum Personalbüro gehen, dann durfte der seinen Schlüssel abgeben, ich hatte halt ein Auto, den Autoschlüssel, Handy, Laptop, man hatte exakt 10 Minuten Zeit, seinen Schreibtisch zu räumen und dann durfte man gehen und hat Hausverbot lebenslang erhalten. Das war da die Schule, ja. Also auch eine Firma ist ja eine hierarchische und keine demokratische Veranstaltung, zumindest bei den meisten Firmen ist das so, da war das auf jeden Fall auch so ein Patriarch, ja, und das war da eben üblich. Ja, und da muss man sich nicht wundern, hier in einem hierarchischen System ein König, eine Vertrauensperson will dem König sagen, ja, ich will dich verlassen und ich will dich nicht nur verlassen, sondern ich will auch noch was tun. Ja. Aber er betet zum Herrn, dass er Gnade bekommt. Und dann geht es weiter und das ist eben die spannende Geschichte. Er steht dann vor dem König, ein halbes Jahr hat er das reifen lassen, diesen Entschluss. Und der König merkt, dass der Nehemia traurig ist. Und dann lesen wir in Kapitel 2 jetzt mal den Vers 4. Also er erklärt dem König schon, worum es geht, ja, dass eben Jerusalem zerstört ist. Und dann sprach der König zu mir, was begehrst du? Und da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König. Hier höre ich schon wieder auf. Ich betete zum Gott des Himmels und sprach zum König. Wie viel Zeit ist dazwischen? Der König spricht ihn an. Nehemia schreibt hier, ich betete zu dem Gott des Himmels und sprach zum König. So eine Sekunde wohl. Ne? So viel mehr Zeit wird er nicht gehabt haben, wenn er vorm König stehst. Also, ja, wenn ich mal eine Gedenksekunde brauche, um den Faden wieder aufzunehmen, ja, dann fällt das schon auf. Ja? Und wenn man vor dem König steht und rumstottert, fällt das noch mehr auf. Ja? Der hatte nicht viel Zeit an der Stelle, er hatte gar keine Zeit. Aber etwas ganz Entscheidendes passiert hier eben nochmal an der Stelle, in der absoluten Situation, um Ja oder Nein. Ein Stoßgebet. Und solange die Vorbereitung hier gedauert hat, ein halbes Jahr, hat er das bewegt, gefastet, gebetet, den König, den Thron bestürmt. Ja, bestürmt er jetzt den König und hat aber für den König im Himmel genau eine Sekunde Zeit. Weil jetzt merkt er, der König spricht ihm an. Und er fragt ihn ja, was du begehrst. Und wenn du ein halbes Jahr einen Plan gefasst hast und der König fragt dich das, dann ist jetzt die erste und die einzige Chance. Da wirst du nie mehr. Wenn du dann sagst, ja, ich weiß nicht, mir geht's nicht gut, ich fühle mich nicht wohl, kann ich mal einen Tag Urlaub haben, dann kriegst du vielleicht einen Tag Urlaub, hast aber dein Ziel nicht erreicht. Und er betet. Und das Schöne ist dann eben, dass der König zuhört, was er begehrt. Und wenn man liest, was er begehrt, dann ist das schon ganz gewaltig. Ja? Er steht nämlich, und ich sprach zum König, gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wollest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Ja, und Jerusalem war jetzt, naja, ich will jetzt nicht sagen Langenfeld, ja, das wäre jetzt böse, ja, war jetzt nicht irgendein Vorort von Köln oder Leverkusen, sondern Jerusalem war schon eine Riesenstadt. Ja, die Mauer, die war mehrere Meter breit, ja, und um eine Riesenstadt herum, nur die Mauer allein. Jerusalem selbst war auch kaputt. Ja. Und da wird auch dem König sofort klar, ja, dass das nicht eine Sache ist von zwei, drei Tagen. Ne. Ich bin dann mal weg. Ja. Und das Schöne ist, in diesem Moment redet er weiter und fragt den König noch nach allem, was er zum Aufbau der Stadt braucht. Also nach dem gesamten Baumaterial, nach Begleitbriefen, damit er durch die ganzen feindlichen Gebiete oder vielleicht auch befreundeten Gebiete zumindest erstmal durchkommt, ohne behelligt zu werden. Ja? Nach Begleitschutz. Und dann lesen wir nachher im Vers 8 im Kapitel 2. Und da steht dann, und der König, der gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Also der Nehemia hat alles bekommen, was er brauchte, um Jerusalem wieder aufzubauen. Und ich glaube, davon dürfen wir eben lernen, dass Mitleid zunächst bestimmt nicht unbedingt ist etwas, was mich nach oben bringt. Ja? Und dass es möglicherweise einen langen Weg aus dem Mitleid über das Gebet geht, über die Fürbitte. Ja? Er bittet auch für seine Brüder. Ja? Um Glauben und Vertrauen geht. Er vertraut dem Herrn Jesus Christus, beziehungsweise hier noch dem Gott. Jesus war noch gar nicht da. Wir vertrauen unserem Herrn Jesus Christus, ja? Dass er vollbringend schenkt. Ja? Und dann kommt aber das ganz Wichtigste, was man eben auch hat, in dem Moment, wo man dabei soweit ist, muss auch das persönliche Handeln folgen. Also ich kann nicht Mitleid mit irgendjemandem oder irgendwas haben, ja, und das für mich behalten. Dann wird nichts passieren. Und das persönliche Handeln war aber hier lange gereift. Und deswegen muss ich sagen, es ist schon eine spannende Geschichte zu sehen. Der Nehemia hat über ein halbes Jahr gebraucht, um das erste Mal tatsächlich zu erkennen, dass es eine Gewohnheit war, vielleicht von ihm, zumindest ein Charakterzug, Mitleid, dass das etwas Positives bringt, weil der König war ihm wohlgesonnen und gibt ihm alles, was er braucht zum Bau von Jerusalem. Deswegen möchte ich uns und euch und Sie im Internet auch animieren, dabei zu bleiben, wenn Sie möglicherweise in einem Prozess sind, in einer Sorge, in einer Finanznot, in einer Krankheit, für Sie oder für jemand anders, ja, einfach dran zu bleiben und das möglicherweise auch über ein halbes Jahr hinaus zu bewegen, um im richtigen Moment aber den richtigen Schritt zu tun, weil Gott ihm wohlgefällig war und weil der Zeitpunkt da der richtige war. Das war jetzt ein etwas längerer Exkurs. Gibt es Parallelen bei uns? Ich möchte das jetzt nicht überspannen, weil so ganz parallel gibt es das vielleicht nicht, aber ähnliche Situationen gibt es natürlich auch. Und die haben wir durchgelebt. Ja? Wir haben zum Beispiel erlebt, im Dezember 2012, ja, gab es auf den Philippinen einen Riesensturm, Bofa, der hat da alles weggefegt. Da stand kein Baum mehr, kein einziger Baum mehr im Urwald. So ein Wald ohne Bäume, könnt ihr euch vorstellen, der sieht nicht besonders lustig mehr aus, da sind noch ein paar Sträucher, alles ist weg. Und in der Zeit, als dieser Sturm da geschah, hatte ich ein bisschen Zeit, weil da war ich 3 Jahre selbstständig und das war das erste Mal in dem Jahr, wo ich richtig Steuern bezahlen musste. Davor musste ich keine Steuern bezahlen, weil ich nichts verdient habe. Das heißt, ich habe mir den Luxus erlaubt, vor Weihnachten mal eine Woche lang auch ein bisschen im Internet zu gucken, so was in der Welt läuft und was in unseren anderen Gemeinden auf der Welt, in den vielen Jerusalems, die wir auf der Welt auch noch haben, weil auch hier in Langenfeld ist Jerusalem, aber in den Philippinen ist auch Jerusalem, mal zu gucken, was da los ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment habe ich mich bewegen lassen und habe meine Hand zum Telefon bewegt, zu der deutschen Sekretärin von diesem Hilfswerk, was da für uns vor Ort tätig ist, in den Philippinen. Und dann habe ich erfahren, wie es da im Moment wirklich vor Ort aussieht. Dass die Gemeinden im Urwald völlig von der Außenwelt abgeschnitten ist, man gar keinen Kontakt zu denen hat und gar nicht weiß, ob die überhaupt noch leben. Und dass sämtliche Versorgungsleitungen gekappt sind und dass es kein Wasser gibt, kein Trinkwasser, Schlammwasser ohne Ende. Ja, es gab an der Küste gab es eine Sturmflut bei unseren Wagners, Familie Wagner, die dort in Davao lebt, da stand das Wasser bis zum ersten Stock im Haus. So hat der Sturm das Wasser in die Stadt gedrückt. Ja, und im Urwald sagt er, wir haben keinen Kontakt, die gesamte Infrastruktur ist zerstört, wir kommen da nicht hin. Ja, aber dann habe ich das auch eben bewegt und wir haben das auch in der Gemeindeleitung bewegt und wir haben Weihnachten dann für Wasserfilter gesammelt und die sind dann im Januar schon da gewesen. Das war jetzt kein halbes Jahr, das waren nur 4 Wochen, aber da waren da Wasserfilter vor Ort, die haben diesen Menschen das Leben gerettet, weil die dann nicht an Durchfall gestorben sind, weil wenn man dehydriert, dann vertrocknet man. So viel Wasser kann man leider nicht in sich reinschütten, wenn der Körper das nicht festhalten möchte. Ja, und diese Menschen haben überlebt. Und die Filter, die arbeiten da heute noch. Also wir dürfen sogar heute noch in der Nachhaltigkeit sehen, dass das Mitleid für uns als Gemeinde, die Aktion, die wir damals gestartet haben, heute noch etwas bewirkt. Und was daraus entstanden ist, ist, es gibt mittlerweile eine weitere Gemeinde im Urwald. Es gibt jetzt nicht mehr 4, es gibt 5. Ja, weil es ein super Zeugnis war seiner Zeit. Und es ist auch weitergegangen, weil diese gesamten Urwaldvölker, die lebten, ehrlich gesagt, vom illegalen Holzeinschlag. Ja, die haben einfach die Bäume verkauft im Urwald, haben das allerdings immerhin nachhaltig betrieben, haben also nicht alles abgeholzt und sind dann weitergezogen, sondern haben nur so viel abgeholzt, wie sie zum Leben brauchten. Und was da nachgewachsen ist, davon konnten sie wieder leben. Aber wenn dann gar kein Baum mehr da ist, dann sieht es schlecht aus. Und heute pflanzen unsere Partner vor Ort Palmölbäume, die in 2-3 Jahren schon den ersten Ertrag bringen. Und dann können diese Menschen, die vorher illegal vom Holz gelebt haben, die können jetzt legal von dem Ertrag dieser Palmölpflanzen leben. Ja, das ist passiert aus einer Katastrophe und aus Mitleid, weil sich Leute haben bewegen lassen. Da bin ich euch allen sehr dankbar für, weil viele von euch hatten da einen großen Anteil dran. Es gibt aber auch kürzere Geschichten, weil nicht immer dauert was ein halbes Jahr oder 4-5 Wochen, bis mal irgendwo was bewegt wird, weil das passiert uns ja vielleicht auch täglich. Und da möchte ich jetzt ins Neue Testament hinüberspringen, in eine Begebenheit mit unserem Herrn Jesus. Und zwar steht die in Lukas 5, ab Vers 17. Und da geht es um die Heilung eines Gelähmten. Und hier steht, und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, mit unserem Herrn Jesus, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett. Der war gelähmt und sie versuchten, ihn hineinzubringen, um ihn vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, da stiegen sie aufs Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, da sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen: Wer ist denn das, dass er Gotteslästerung redet? Wie kann man Sünden vergeben allein als Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen, nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie setzten sich alle und priesen Gott, entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute seltsame Dinge gesehen, steht hier in der Luther-Übersetzung. Seltsame Dinge. Wenn ich ehrlich bin, freut mich, dass man hier seltsame Dinge gesehen hat, weil ich möchte auch noch eine Menge seltsame Dinge erleben. Die Frage ist jetzt hier, war die ganze Geschichte sehr kurz? Es steht nicht genau umschrieben, aber es waren Freunde, die einen Gelähmten gebracht haben. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass Jesus da war. Ja, Jesus ging ja der Ruf voraus, heilen zu können. Ich weiß gar nicht, ob die an Gott geglaubt haben. Die haben aber zunächst einmal etwas gehabt, nämlich Mitleid mit ihrem Freund. Und die haben die Chance erkannt, da ist jemand, der kann heilen. Und der ist jetzt und heute hier und morgen ist er vielleicht woanders. Ja, also in dem Moment, muss man sagen, war eben kein halbes Jahr Vorbereitungszeit möglich, sondern da war Anpacken angesagt. Und das kann uns auch jeden Tag passieren, dass man mal sehr kurzfristig vielleicht seine Pläne über Bord schmeißen muss und mal den Gelähmten packt, um zum Herrn Jesus zu bringen. Was dabei rumkommt, ist etwas ganz Wunderbares, weil der Gelähmte wird tatsächlich geheilt. Das heißt, der Gelähmte, dem geht es weiter nach oben. Und dem geht es doppelt weiter nach oben, weil der ist nicht nur von seiner Krankheit geheilt worden, der ist auch von seinen Sünden befreit worden, weil das hat der Jesus zuerst gesagt. Er hat ihn gar nicht gefragt, welche Sünde er hat. Er hat es einfach gesagt. Und das ist wunderbar. So ist es nämlich eher gesegnet worden, der Kranke, und ist nach oben gekommen. Und mit Sicherheit seine Freunde auch, weil sie gesehen haben, dass ihre Aktion auch was gebracht hat. Das hat denen auch sicher gut getan. Und ich würde mal mutmaßen zumindest, dass sie Fans von Jesus geworden sind. Und das Schöne dabei ist ja auch noch, es gab eine Menge Zeugen dafür. Und wenn es Zeugen gibt für so etwas, dann werden die auch noch persönlich berührt. Das heißt, aus Mitleid mit ihrem Freund sind vielleicht Hunderte, vielleicht 1000 Menschen berührt worden durch dieses Zeugnis. und haben sich überlegt, diesem Herrn Jesus nachzufolgen, weil jemand Mitleid hatte. Also kann ich uns und euch nur animieren, auch mal Mitleid zu haben. Und auch dazu möchte ich ein vielleicht nicht ganz paralleles Zeugnis weitererleben. Das hat unser AVC-Pastor Igor Gurelik aus Weißrussland hier mal in einem Seminar erzählt. Vielleicht haben es einige von euch schon gehört, vielleicht auch nicht. Und da war auch eine Situation, wo der Igor Mitleid hatte, aber erstmal eben kein Mitleid hatte. Der Igor war nämlich zu Fuß auf dem Weg mit seiner damalig etwas kleineren Tochter noch, 5 Jahre ungefähr die Geschichte, zum Kindergarten. Und das war im Winter. Da muss das Kind auf Klo. Wer kennt die Situation? Kleines Kind, ja, muss auch schon mal auf Klo. Der Papa ist mit dir unterwegs. Und dann im Winter, wenn das so kalt ist. Ja. Also wenn du auf dem Weg von zu Hause bis zum Kindergarten bist, dann wirst du dich beeilen. Weil du, möchtest das ja nicht erleben, wenn das daneben geht. Und in dem Moment begegnet dem Igor auf der Straße ein Mensch und versucht ihm eine Bohrmaschine zu verkaufen. Weiß nicht, ist vielleicht auch etwas ungewöhnlich, die Geschichte ist aber echt passiert. Das ist vielleicht auch in Weißrussland oder in Ländern, wo man nicht alles so einfach bekommen kann, auch nicht so unüblich. Wenn man Geld braucht, dann versucht man irgendwas zu liquidieren, was vielleicht für einen anderen einen großen Wert hat. Ja, und seinerzeit war das wohl auch eine gute Bohrmaschine und er wollte wohl auch umgerechnet halt einen günstigen Preis dafür haben, also hätte eigentlich schnell einen Käufer dafür gefunden. Der Igor wollte aber keine Bohrmaschine kaufen, er wollte seine Tochter zum Kindergarten bringen und ist weitergegangen. Aber in dem Moment, wo er weiterging, da hört er nicht die Stimme eines Bruders, einer Schwester, hörte die Stimme von Jesus, die sagt, sprich den Mann nochmal an. Und Igor hatte überhaupt keine Lust dazu, den anzusprechen, weil er auf dem Weg in den Kindergarten war und er Angst hatte, dass er seine Tochter in die Hose macht. Aber er war nicht in der Lage, weiterzugehen, ohne den Mann nochmal anzusprechen. Und der Igor fragt dann diesen Mann, nicht ob er ihm die Bohrmaschine verkauft, sondern warum er ihm die Bohrmaschine verkaufen will. Und dann sagt dieser Mann, ja, das ist ganz einfach. Ich wohne da oben im 6. Stock und ich stand gerade schon auf dem Balkon. Da wollte ich da runterspringen. Da habe ich gedacht, das kannst du jetzt deinen Kumpels nicht so antun. Da müssen die ja für deine Beerdigung noch bezahlen. Da fiel mir ein, ich habe ja noch diese Bohrmaschine da hinten liegen. Und dann sah ich dich von da hinten anlaufen. Da habe ich gesagt, komm, jetzt rennst du runter, verkaufst dem noch schnell die Bohrmaschine, legst du das Geld für den Sarg auf den Tisch und dann springst du. Igor hat sich aufhalten lassen. Er hatte ehrlich gesagt kein echtes Mitleid, aber er hat netterweise auf die Stimme des Herrn gehört. Und im Nachhinein ist der Igor sehr dankbar und es hat ihn erheblich weitergebracht, seine Ohren mal zu spitzen und in seine Umgebung zu schauen, auch wenn man vielleicht an eine Situation kommt, mit der man plötzlich konfrontiert ist und gar nicht rechnet. Und den anderen hat es nämlich auch weitergebracht, weil der ist mittlerweile in der Gemeindeleitung einer Gemeinde aktiv und hat sich nicht vom Balkon gestürzt. Also es lohnt sich schon mal, sich aufhalten zu lassen und Mitleid zu haben. Ich glaube, dass es sogar eine ganz gute Angewohnheit ist, das zu tun. Aber wie gehabt, bewahrt euch davor, das Leid eines anderen aufzuschultern, ohne es vor den Herrn zu bringen. Weil das geht nicht, das können wir nicht. Und es bringt auch nicht die Lösung. So, und ich würde gerne jetzt zum Abschluss noch eine Frage stellen, nämlich genau die, wie es dem Igor passiert ist oder dem Nehemia. Lassen wir uns noch aufhalten in unserem Alltag? Der Nehemia, wie gehabt, dem ging es ja zumindest jetzt optisch, sachlich ging es dem sehr gut in der Stellung, wo er war. Da war der gut gefestigt, eingeführt, führte ein sehr gemütliches, komfortables Leben. Und er hat sich trotzdem bewegen lassen. Und der Weg, ich kann euch nur empfehlen, das Kapitel Nehemia oder die Kapitel mal alle zu lesen, das ist schon eine sehr spannende Geschichte. Es war zum Schluss sehr schön von Erfolg gekrönt, aber das war ein langer und mühsamer Weg mit viel Kampf. Lassen wir uns noch aufhalten? Deswegen möchte ich uns fragen, Andi, kannst du mal nach vorne kommen? Möchte ich uns einfach fragen, ob wir uns noch aufhalten lassen? Von Geschwistern, die vielleicht eine Not haben. Ob wir uns noch aufhalten lassen von der Stimme Gottes, die uns sagt, hör mal, da ist was, das sieht im Moment unbequem aus, wo wir eben noch nicht sehen, ob das eine Gewohnheit ist, die uns nach oben bringt, wo wir das Ergebnis noch nicht kennen und trotzdem im Vertrauen auf den Herrn sagen, ja, ich stelle mich jetzt der Situation her, ich mache das. Also wer sich jetzt nochmal neu ansprechen lassen will, ich möchte dann ein kurzes Gebet sprechen, der darf aufstehen. Vielleicht hast du eine Situation sogar vor deinem inneren Auge, irgendjemanden, für den du persönlich einstehen möchtest, aber das vielleicht auch im Moment nicht kannst. Ja, möchte ich bitten, denjenigen dazu, der sich animieren will, mal zu hören, wie so ein Nehemia, mal hören, wie ein Igor, wenn er Jesus spricht und sagt, halt mal an, sprich den mal an, den Nachbarn. Jesus, ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der vom Vater gesandt worden ist. Auch der Vater Mitleid hatte, weil die Tür zu war, zum Tempel war sie verschlossen. Und da hast du deinen Sohn gesandt, um viele Zeugnisse zu geben. Aber auch, um ihn ans Kreuz gehen zu lassen, Herr, für unsere Schuld, unsere Sünde, Herr. Du hattest Mitleid, Herr. Aber du hast den Sieg errungen, hast am Kreuz gehangen, hast dich töten lassen. Aber der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Der Weg war frei. Und du bist auferstanden, Herr, als Erster. Und jeder, der an dich glaubt, der kann mitgehen. Und jedem, dem wir das vermitteln können, egal wie er uns begegnet, indem wir uns danach vielleicht annehmen, was wir ihm teilen, ihm zuhören, von dir erzählen, er wird mit dir sein in der Ewigkeit, wenn er sich zu dir bekehrt, Herr. Ich bitte dich, dass du uns persönlich anrührst, auch die Kleingruppen in der Gemeinde und die ganze Gemeinde, auch die Leitung, dass wir das weiter verinnerlichen, Herr, und das weiterbringen, Herr, weil das dein Weg ist für uns. Amen. Vielleicht ist aber auch noch jemand, der sich heute fühlt wie derjenige, der auf der Trage gelegen hat. Da habe ich heute nicht drüber gepredigt, muss ich zugeben. Ich musste sehr darüber nachdenken und wir haben am Anfang für auch drei Geschwister hier gebetet, die sich vielleicht auch gerade so fühlen, als ob sie auf der Trage liegen. Sie sind nämlich nicht hier. Die haben es nicht hierhin geschafft. Ja, ich weiß nicht, ob es dir so geht. Ja? Aber ob du das erleben willst, was da passiert ist, hier an der Stelle, wo der Jesus war, dass er dich ganz von den Sünden befreit und heil macht. Vielleicht hast du das heute auch das erste Mal gehört, diese Geschichte, dass es diesen Jesus überhaupt gibt. Dann kann ich dich auch nur animieren, das kannst du für dich in Anspruch nehmen. Dieser Jesus, der vor 2000 Jahren gestorben ist, der ist auch vor 2000 Jahren wieder auferstanden. Der lebt heute noch. Der ist hier. Der ist jetzt hier für dich ganz persönlich. Wenn du dazu stehen willst, wenn du das ergreifen willst, wenn du das anfassen willst, wenn du das für dich in Anspruch nehmen willst, auch du oder sie im Internet, kannst du das jetzt in dem Moment tun. Der Jesus ist da. Wer das tun möchte, dazu spreche ich jetzt auch noch ein kurzes Gebet. Jesus, vielen, vielen Dank dafür, dass du gekommen bist, den Sieg vollbracht hast, Herr. Und du siehst jetzt die schwach sind und da niederliegen und die gar keine Motivation haben, irgendwie sich bemitleiden zu lassen, weil sie selber überhaupt nicht in der Lage sind, ihr Ding zu tragen, Herr. Aber für die bist du gekommen, um neue Kraft zu schenken, um uns wieder aufzubauen. Aber zuallererst bist du gekommen, um unsere Sünde zu vergeben und uns ewiges Leben zu spenden, Herr. Wer das persönlich annimmt, egal in welcher Situation er ist, dem dürfen wir in deinem heiligen Namen, Jesus, verheißen, dass es besser werden wird. Es wird besser werden. Egal welche Situation es ist, nimm den Herrn Jesus an und es wird besser werden. Das ist eine Verheißung, die du jetzt persönlich in Anspruch nehmen darfst. Danke dafür, dass es Menschen gibt, die das jetzt in ihrem Herzen bewegen, Herr. Dass du mit deinem Heiligen Geist einziehen willst, um auch doch den Sieg zu erringen und sie stärkst und auferbaust, den Sieg schenkst für die Ewigkeit. Amen. Amen.